allein gebührt dir. Du bist König, du bist Herr. Der Name Jesus ist etwas, das über alle Namen steht. Also, weißt du, Leute sagen Jesus Christus, das heißt Jesus der Messias. Aber für mich ist Jesus der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er ist der große Priester, König und Prophet. Halleluja. Heute wollen wir uns über den Heiligen Geist uns Gedanken machen. Es ist interessant, der Heilige Geist ist für Jesus so wichtig gewesen, dass er gesagt hat, ich gehe weg. Wenn ich nicht weggehe, kommt der Heilige Geist nicht. Und über diese verborgenen Wirkung des Heiligen Geistes. Und ich habe eines festgestellt, man redet so wenig vom Heiligen Geist. Man spricht von allem Möglichen. Jesus und Vater und was weiß ich, was noch erwähnt. Aber was ist mit dem Heiligen Geist? Und mir ist so groß der Heilige Geist. So, ich möchte diese Botschaft bringen, die verborgenen Wirkungen und Wege und Arbeiten und Aktionen und Akte des Heiligen Geistes. Was macht der Heilige Geist? So, und ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Gott geht neue Wege. Morgen wird eine gute Predigt werden. Ich bin jetzt schon begeistert. Gott fängt immer was Neues an. Neuen Wein in neue Schläuche. Gott macht nie am Alten weiter. Weißt du, das Alte war gut gestern für Opa und Oma. Aber Gott will was ganz Neues. Neue Generation, neue Probleme, hat neue Herausforderungen, hat neue Aufgaben, neue Probleme. Die Probleme, die wir heute haben, hat mein Großvater nicht gehabt. Da wusste nicht, warum springt das Auto nicht an. Oder warum diese Predigt, die ich heute halte, das muss eine gute Predigt sein. Denn ich habe zweimal diese Predigt vorbereitet. Gestern ist mein Computer durch den Blitz irgendwo ausgefallen. Zweimal, dreimal, dann war die ganze Predigt weg. Heute habe ich probiert, schon um 4 Uhr wach zu kriegen, diesen Computer, aber war nichts, alles gelöscht. So, und dann saß ich da und gesagt, lieber Gott, was soll ich machen? Gut, dass ich so früh aufgestanden bin. Dann habe ich noch Zeit gehabt, mir diese Predigt, all das, was ich so wusste, was mir Gott gezeigt hat, was mir groß geworden ist, wiederzugeben. Und ich habe festgestellt, es ist besser, als die alte gewesen ist. Also zumindest ich bin angesprochen worden. Weißt du, ich predige eigentlich nicht für euch. Ich predige zuerst mal für mich. Ich bin betroffen. Ich bin der, den Gott haben möchte. Ich möchte, dass Gott mir dient. Und wenn Gott mir dient, kann ich auch euch dienen. Wenn Gott mich segnet, kann ich auch euch segnen. Wenn Gott mir was gibt, kann ich euch was weitergeben. So, und ich bin gesegnet worden. Habe ich gesagt, lieber Gott, es war gar nicht so schlimm. Also, dass ich nochmals alles neu schreibe und neu mir notiere und mir neu wieder verinnerliche und so weiter. Was hast du alles gewollt? Weißt du, mir ging es dann genauso wie dem alten Moses. Der kam nach Hause, sind die Tafeln zerklopft worden, die ganzen Gesetzestafeln. Und jetzt muss der gute Moses alles wieder auswendig aufschreiben, das alles, was er vom lieben Gott gehört und gesehen hat. Und dergleichen und alles festhalten. Es ist gut, dass wir ein paar Mal so die Sachen durchkauen und durcharbeiten. Also die neue Wege gehen, das ist auch eine gute Botschaft. Und dann habe ich am Sonntag noch etwas total Neues. Also das hast du noch nicht gehört, ich habe es selber auch nicht gehört. Aber ich bin so von Gott berührt worden. Diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Ich habe diese Geschichte schon so oft gepredigt und total anders gepredigt. Und manchmal habe ich gedacht, ja, das ist so, die haben es ein bisschen gelogen, ein bisschen was abgezwickt oder abgezweigt. Aber was hat die Botschaft in sich? Und Gott hat mich so angesprochen, ich habe geweint, als ich mir diese Predigt vorbereitet habe. Ich habe gedacht, guck mal, Johannes, das ist Gott, das ist deine Liebe Gottes. Also ich bin so berührt worden von dem Ganzen, was hier drin steht und eine persönliche Sache, was da mich drin bewegt hat. Ich bin so mit hineingenommen worden in diese Vorbereitung. Also Sonntag ganz herzlich eingeladen und natürlich alle Gottesdienste sind gut und der Monat Juni ist schon bald vorbei und wir machen weiter, wir gehen weiter, wir arbeiten weiter. Christus ist immer bei mir. Christus ist immer bei mir. Christ ist man und bleibt man. Wenn du einmal Jesus geschmeckt hast, kannst nicht mehr anders. Du kannst nicht mehr lassen. Du kannst nicht mehr aufhören. Also am Mittwoch wird das Thema sein, Christ ist man und bleibt man immer. Denn du hast etwas Göttliches in dir. Jesus Christus derselbe. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Und wenn du Jesus erlebt hast, bist auch immer derselbe. Du veränderst dich nicht und doch erlebst du so viel Gnade Gottes. So, die verborgenen Wirkungen und Wege des Heiligen Geistes. Der wahre Glaube, der christliche Glaube ist nicht nur auf Erkenntnis oder zuverlässige Erkenntnisse aufgebaut oder dass man die Bibel richtig versteht. Du kannst die Bibel richtig verstehen und doch falsch liegen. Nun nebenbei, die Juden verstehen die Bibel sehr richtig. Sie haben genau gewusst, wo Jesus geboren werden sollte. Aber keiner ist hingegangen. Nur da ein paar Heiden und ein paar Hirten. So, man kann
bestimmte Wahrheiten hochhalten, betonen und dann die anderen unter den Tisch fallen. Das ist also ganz schlimm bei manchen Sekten. Da betonen sie positives Denken und vieles andere lassen sie unter den Tisch fallen oder unter den Teppich kehren sie. Alles ist wichtig. Das positive Denken ist wichtig. Gesetz ist wichtig. Gnade ist wichtig. Das ist alles so wichtig. Und wir müssen das in der richtigen Dosierung, die Sachen aufnehmen. Und ich muss eigentlich nach der Offenbarung leben. Ich meine nicht der Offenbarung der Bibel, sondern der Offenbarung dem Wort Gottes. Was sagt die Bibel? Und es ist so wichtig, dass ich inspiriert werde vom Heiligen Geist. Der Herr sagt zu Petrus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Und zu allem, was ich tue, brauche ich die Offenbarung. Eigentlich, wenn du getauft werden möchtest, du brauchst die Offenbarung. Wenn du in die Gemeinde gehen willst, brauchst du die Offenbarung. Wenn du heiraten willst, brauchst du die Offenbarung, sonst heiratest du den Falschen. Ich werde nie vergessen, da bei uns in der Gemeinde gab es jemand, da will er sich verlieben in ein Mädchen draußen irgendwo und umarmt sie, dies und sagt, Herr, zeig mir, ist das das richtige Mädel? Und dann macht er die Augen auf, dann sieht er Reklame von einer Schlagersängerin auf dem Plakat draußen und hat sogar die gleichen Augenfarbe wie das Mädchen und sagt, ach Herr, das ist für mich eine große Bestätigung. Aber das ging nur äußerlich, nur gefühls, nur emotionell, nur, ja, ein anderer hat mal gebetet, lieber Gott, zeig mir, welche Frau soll ich heiraten? Weißt du, wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes, ob wir persönliche Entscheidungen zu treffen haben oder was auch immer ist. Dann manche Leute lesen die Bibel wie ein Horoskop, machen die Augen zu, Herr, zeig mir, gib mir ein Wort. Und dann schlagen sie auf und dann legen sie Finger hin und sagen, das ist. Und er suchte auch so seine vernünftige Frau. Und dann heißt es plötzlich, gelesen, Herr, zeig mir, welche Frau ist es. Eine lange Dürre kommt. Verstehst? Und so geht es permanent. Das ist Horoskop. Religiöse, fromme Horoskop. Was wir brauchen, ist die Offenbarung des Heiligen Geistes. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, Petrus, sondern der Heilige Geist. Auch kein Horoskop, auch kein Bibel, auch kein Rabbiner und sonst niemand. Fleisch und Blut können uns nicht das geben, was der Heilige Geist gibt. Die Erkenntnis und die Erfahrung und die Weisheit. Nicht nur das Wissen. Das göttliche Wissen ist mehr als nur ich weiß, sondern es ist eine Weisheit. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Leute, redet, was ihr wollt, schreibt, was ihr wollt, denkt, was ihr wollt. Ich weiß, mein Heiland lebt. Das ist ein Geheimnis. Das kannst du, dieses Aha-Erleben, das kannst du niemandem vermitteln. Damit Petrus das alles begreift, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, musst du durch große Tiefen gehen. Nur so erfährst du die Offenbarung. Weißt du, als junger Christ, junger Pastor, habe ich so easy gepredigt, wunderbar, Halleluja, Gott ist gut und Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott kann alles. Aber was ich in den letzten Jahren lerne, ist mir der Gang in die Tiefe. Innerlich. Sich nicht nur einfach treiben lassen, jeder Strömung und jedem Ding, sondern fragen, Herr, ist das der Weg? Und Petrus muss hier durch Tiefen gehen. Und er muss die Offenbarung ausleben. Und du weißt, eine Offenbarung auszuleben. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist ein harter Weg, ein harter Brocken. Das kostet dir Kopf und Kragen. So, und weißt du, wir können Petrus unterstellen, was wir wollen. Er hat den Herrn Jesus verleugnet. Denn er sagt klipp und klar, ich kenne diesen Menschen nicht, der da gebunden ist, Dornenkrone trägt, angespuckt wird, der Speichel runterläuft. So kenne ich Jesus nicht. Ich kenne nur den Wundermann, den Heiler, den Befreier und was weiß ich. Und er muss Jesus verleugnen. Diesen Menschen kenne ich nicht. Weißt du, als Mensch muss er versagen, damit er die Offenbarung auslebt. Versteht ihr mich, was ich sagen möchte? Ich möchte etwas rüberbringen. Ich muss durch Tiefen gehen. Und ich kenne diesen Menschen nicht. So kenne ich Jesus nicht. Ich habe ihn als guten Hirten kennengelernt, der sein Schäfchen trägt und leitet und lieb hat. Aber dass er dann nicht meine Gebete erhört, wo ich so dringend jetzt ein Wunder bräuchte, die Offenbarung haben und sie auszuleben, sind zwei große, gewaltige Dinge. Und das Ausleben ist ein Werk des Heiligen Geistes. Du kriegst die Offenbarung und jetzt musst du ausleben. Die Bibel ist auch vom Heiligen Geist gegeben, geschrieben. Und jetzt, das Wunder ist, dass ich die Bibel, die durch den Heiligen Geist inspirierte Bibel, ausleben darf. Also zwei wesentliche Dinge sind, also zuerst mal die Offenbarung haben und dann die Offenbarung auszuleben. Und das geschieht im Stillen, im Kämmerlein oder im Privaten, im Alltag. Wir werden auch die nächsten Tage, jetzt am Sonntag, darüber sprechen, habt deinen Alltag im Griff. Das wird ein Thema sein. Weißt du, das Wissen allein genügt nicht. Es bläht einen nur auf. Sondern wir brauchen auch dieses Können. Weißt du, wir brauchen auch diese Fähigkeit, die Tat, die Praxis. Darauf kommt es an. Viele Christen sind Eunuchen. Die wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. Das ist genau. Sie wissen perfekt, wie man es macht, aber sie schaffen es nicht. Und der Heilige Geist hilft uns, das Wissen umzusetzen, den Glauben umzusetzen, das anzuwenden, das einzusetzen. Wie gebrauche ich meinen Glauben? Wann gebrauche ich meinen Glauben? In welcher Situation bin ich gefordert? In welcher Situation muss ich dem Herrn die Sache abgeben? So, jeder Gläubige sollte so viel wie möglich das Wort Gottes kennen. Vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Damit er seinen Glauben begründen kann und weitergeben kann. Und ich habe eines festgestellt, dass Wort Gottes ist durch den Heiligen Geist gegeben, und wenn du den Willen Gottes suchst, schlag die Bibel auf, aber nicht als Horoskop, sondern fortlaufend. Lies mal fortlaufend. Diese Geschichten, die sind vom Heiland geschrieben, und der Heilige Geist weiß, wann, was, wo bei dir an der Reihe ist. Wenn du so regelmäßig deine Bibel liest. Was sind die grundlegenden Wirkungen des Heiligen Geistes? In meinem, deinem, unserem Leben. Zuerst einmal die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt und die Geistestaufe, das sind die Wunderwirkungen des Heiligen Geistes. Diese verborgenen Wunderwirkungen. Weißt du, dass du gezeugt wirst vom Heiligen Geist, dass du weißt, jetzt entwickle ich, jetzt wachse ich, jetzt geht es wieder vorwärts. In dem Buch Vater und Sohn, da ist eine nette Geschichte drin. Weißt du, wir denken, wir wachsen. Und dergleichen. Und da hat der Vater den Sohn gemessen, als er so ein kleiner Bub noch war, und einen Baum genommen und einen Nagel reingeschlagen. Und dann hat sich der Junge runtergestellt, also so abgemessen, wie groß er ist. Nach nächsten Jahr kommt er wieder an diesen Baum und messt sich, und der Nagel ist viel größer. Dann schreit der Papa, ich schrumpfe. Verstehst du? Was ist geistliches Wachstum? Geistliches Wachstum ist, der Herr wächst. Wie Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Aber das schaffst du selber nicht. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, dieses Übernatürliche, dieses Verborgene. Der Baum wächst und du schrumpfst. Jeder Gläubige muss seinen Glauben tun, begründen und weitergeben können. Und das erste große Wunder, was der Heilige Geist wirkt, ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt besteht wieder, dass du zum Glauben kommst, dass du überhaupt Jesus annimmst, dass du Jesus begreifst, dass du Jesus verstehst, dass du, weißt du, Jesus verstehen ist ein Wunder. Du verstehst Jesus erst, wenn du merkst, ich bin ein Sünder. Er ist gekommen, um mich selig zu machen. Nicht durch meine Werke, nicht durch meine Gerechtigkeit. So, und dann kriegst du den Heiligen Geist, dass du dieses Wunder daher deine Sünden bekennen kannst, um Vergebung bitten kannst, die Dinge ins Reine bringen kannst. Das sind dann diese Wunderwirkungen des Herrn. Jesus sagt in Johannes 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, oder dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Manche denken, das wäre die Taufe. Mag sein. Und das andere Geistestaufe. Aber es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, anders, über irgendwelche Hintertür, über irgendwelche Möglichkeiten. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen, oder er vernimmt nichts vom Reich Gottes. Es sei denn, der Heilige Geist arbeitet nur an Gläubigen. Das Wort Gottes ist für die Welt, für die Menschen. Jeder kann es lesen, darf es lesen, muss es lesen, sollte lesen. Aber die Wiedergeburt und das Wirken des Heiligen Geistes ist etwas nur für Gläubige. Und ich werde nachher euch sagen, auch warum. Es ist so wichtig, dass du es verstehst, warum es nur für die Gläubigen ist. Die Apostelgeschichte, die legt großen Wert auf die Wiedergeburt und natürlich auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe das erste Mal so richtig begriffen in Russland. Da haben wir getauft, noch in der Untergrundkirche, Menschen, und der Pastor hat die Leute gar nicht nach Hause gehen lassen nach der Taufe. Jetzt geht's in die Gebetsstunde, da wird so gebetet. Du und die haben gebetet, dass die Wände geschwitzt haben. Um den Heiligen Geist. Herr, erfüll die arme Seele mit der Kraft aus der Höhe. Denn diese Person muss in die Fabrik nachher zurück, und der Mensch muss in die Familie wieder zurück. Das sind lauter gottlose Atheisten und Kommunisten. Die schaffen das sonst nicht. Und genau das ist so wichtig. Du brauchst den Heiligen Geist, wenn du wieder zurück in die Welt gehst. Im Alltag, in deinem Arbeitsplatz. Und deshalb war für die ersten Christen war es so wichtig, dass sie wiedergeboren werden, getauft werden und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, damit sie seine Zeugen sind. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, nicht, dass ihr irgendwelche Klimmzüge macht, sondern dass ihr Christus bezeugen könnt, Christus bekennen könnt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und die ersten Christen waren Zeugen, wo sie auch hinkamen. Die Wiedergeburt geschieht auf geheimnisvolle Weise. Der Herr Jesus sagt, so wie der Wind, so ist das Wirken des Heiligen Geistes. Du hörst sein Säuseln, du weißt nicht, wo der kommt. Natürlich heute wissen wir, wissen so per Satellit. Der kommt jetzt vom Atlantik, der kommt jetzt von Island und der kommt aus Spanien. Aber damals haben die Menschen nicht gewusst und die wissen auch heute nicht, wo geht er hin und wo kommt er her. So, das ist Wiedergeburt. Du siehst sein Säuseln und wir haben jetzt das große Gewitter gesehen gestern. Verstehst du? So, und plötzlich ist er weg und so weiter. Wo kommt es her und wo geht es hin? Und man kann sich, man kann das Wetter noch nicht bestimmen und kontrollieren. Man würde es gerne tun und Wetter als Kriegswaffe benutzen. Wiedergeboren aus Wasser und Geist. Viele meinen, dass durch die Taufe wiedergeboren wird. Aber das lehrt nicht die Bibel. Sondern man wird geboren aus der Kraft des Heiligen Geistes. Durch das Einwirken des Heiligen Geistes. Und man bleibt gesund und fit, wie Paulus schreibt an Titus 3, Vers 5, durch das Wasserbad im Wort. Und jetzt komme ich auf einen Punkt, was die meisten Leute verkennen. Die Predigt. Die Predigt. Die Predigt ist, die dich reinigt. Also mir geht es so, als ich als junger Christ, und ich bin immer noch durch jede Predigt, sogar heute noch, die Botschaft, die Gott mir gibt, ich werde geheiligt, ich werde gereinigt, Gott spricht zu mir, bin betroffen, dann sage ich, oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. Das tue ich gar nicht, was ich das predigen sollte, was du willst, das gepredigt werden sollte. So, das Wasserbad im Wort, und wir sollen diese tägliche Reinigung nicht vergessen. Das ist nicht die Taufwiedergeburt. Das Wasserbad im Wort meint diese reinigende und erneuernde Kraft des Wortes Gottes, dass das Wort des Herrn an uns ergeht. Und wie ist es mit dir? Weißt du, wir können anderen gut vorpredigen und vorsingen und vorbeten. Aber dann sagt der Herr, und wie ist es mit dir? Kennst du Jesus? Weißt du, ich kenne solche paar Kleinigkeiten, die haben mich geschockt. Ich predige, du kennst du Jesus, schreib Traktate und missioniere zu diesem Thema. Und plötzlich sagt der Heilige Geist und Johannes, wie sieht es bei dir aus? Kennst du mich wirklich? Was aber dem Wort, das ist die Predigt, dieses Bleiben in Jesus, dieses Bleiben am Weinstock als Rebe, diese innere Umwandlung, dass der Saft hochsteigt, das Wasser. Der Saft ist eigentlich nichts anderes wie das Wasser. Und dann, das wird verwandelt in wunderbaren Wein, zuerst mal Saft und dann Wein. Ich bin der rechte Weinstock, sagt der Herr Jesus. Bekehrung und Wiedergeburt sind zwei Seiten einer Medaille, einer Erfahrung. Wiedergeburt, das ist dein Teil, du nimmst Jesus an, du glaubst an ihn, du ladest ihn ein in dein Leben. Und die andere Seite ist, dass Gott in dein Leben hineinkommt. Dass er dich bestätigt. Dieses Zeugnis, mein Sohn, meine Tochter, mein Wohlgefallen ruht auf dich. Dann bekommst du das Geschenk des neuen Lebens und das wird dir von oben gegeben. Das eine kommt von Menschen und das andere wird von oben gegeben. Einer kommt von dir, bist du der Akteur und das andere ist ein Werk des Heiligen Geistes, dieses verborgene Wirken des Heiligen Geistes. Ich werde nie vergessen, wir haben in der Gemeinde eine liebe Schwester gehabt in Heilbronn, die wollte die ganze Welt bekehren, die hat sich die Stadthalle sogar gemietet, frisch im Glauben, erst vielleicht ein halbes Jahr gläubig, die will die Stadt, das kamen nur 11 Leute, glücklicherweise, aber die ganze Stadthalle hat sie also gemietet in Böblingen und so weiter und die wollte die ganze Welt bekehren. Und sie hat wirklich das Temperament gehabt und das Zeug und das Zeugnis, Gott hat Großes an ihr getan. Sie war Faschingsprinzessin, dann wird sie Christen, weißt du, und auf dem Karnevalswagen sitzt sie da oben und Weinkönigin, was sie so alles gewesen ist, weißt du. Und dann kommt der Heiland, da denkt er, jetzt kann ich der Welt erzählen, was Jesus in mir Neues getan hat. Aber es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Ihr eigener Mann, Friseurmeister, auch so Faschingsnarr. Und ein Karnevalsnarr und dergleichen. Ihr Mann steht an der Tür und sagt, oh Bruder, mal du das Beten, dass mein Mann zum Glauben kommt. Dann haben wir draußen im Garten ein Grillfest. Dann sagt er zu mir, Herr, mal du das, meine Frau glaubt nicht, dass ich Christ bin, dass ich wiedergeboren bin. Aber wissen Sie, ich habe zwischen Tür und Angel mal bei Ihnen im Gottesdienst mein Leben Jesus übergeben. Aber das muss sie nicht merken. Und bitte sagen Sie es ihr auch nicht. Nett, verstehst du? Warum? Weil die Wiedergeburt und die Bekehrung und das ganze geistliche Reifen ist ein Verborgenes wachsen. Deshalb sagt Jesus, werft nicht die Perlen vor die Säue. Das geht die Menschen nichts an, die Ungläubigen schon gar nichts. Und dann, ja, ich habe meinen Mann zum Herrn geführt. Nein, der ist von selber gekommen. Auf mysteriöse Art und Weise. So, das Wirken des Heiligen Geistes ist mein Thema. Und der Mensch kommt in diesem Zugfeld, in diesem Gravitationsfeld des Heiligen Geistes, wird angezogen. Niemand kommt zum Vater, der nur durch mich, oder es sei denn, dass der Heilige Geist ihn zieht. Du kannst reden, den Mund franzig, du kannst predigen und was weiß ich, du kannst 100 Euro geben und da wird sich, und selbst wenn er sich, selbst da wird er sich nicht bekehren. Aber der Heilige Geist muss ihn locken. Diese innere Bedürfnis, die Bekehrung ist unsere Umkehr zu Gott, gehört zu den Glaubens- und Grundlehren eines beginnenden Christenlebens. Wenn du Hebräer 6 liest und dann 1. Thessalonicher 1, Vers 9, und Gott gebietet allen Menschen Buße zu tun, das ist ein Gebot, also das musst du tun, sich beugen vor dem Herrn und Buße tun, das heißt eigentlich umkehren. Um 180 Grad drehen. Du bist von Gott weggelaufen, jetzt gehst du zu Gott. Du hast Gott in den Rücken gekehrt und jetzt kehrst du dein Angesicht zum Herrn. Und Gott will, dass allen Menschen, 1. Timotheus 2, Vers 4, allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Und gerade diese Umkehr ist etwas, was der Mensch nicht aus sich selbst schafft. Wir können für Menschen beten und ich denke, Geschwister, wenn wir Menschen haben, die uns auf dem Herzen liegen, die wir im Himmel mit am Tisch haben möchten, im Palast Gottes, wir sollen für diese Menschen beten, Herr, öffne ihm die Augen, Herr, öffne ihm das Herz, öffne ihm die Ohren. Verstehst du? Gott muss die Ohren öffnen. So wie Peter von Wörden, sein Zeugnis habe ich schon mal hier gegeben. Weißt du, der Wille, der Neffe von Peter von Corrie ten Boom, der ist bei uns in der Gemeinde, der erzählt das Zeugnis, wie er sich bekehrt hat. Gott hat eine Fliege benutzt, um ihn zum Heiland zu führen. Er war Organist, er wollte Musik, er liebte Musik, Musik war sein Leben, aber er wollte nicht in eine Kirche gehen. Und da gab es die Kircheneinweihung in dieser Stadt Haarlem, oder wo es das war, hier in Holland, gibt es eine Einweihung. Und er sagte, ich werde hingehen, ich werde in die Kirche hingehen, aber ich werde der Predigt nicht zuhören. Und dann sitzt er da, also als die Musik spielte, war er hellwach, und dann als die Predigt beginnt, nimmt er beide Finger und steckt es in die Ohren. Und wie der Zufall es will, da kommt eine blöde Fliege und die setzt sie genau auf der Nase. Da verscheucht er zuerst mal so, dann verscheucht er von der anderen Seite. Und in dem Moment, als er die Finger aus den Ohren draußen hat, sagt der Pastor oder liest aus der Bibel, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der war so geschockt, war so angesprochen. Wer Ohren hat zu hören. Weißt du, das ist dieses Timing, dieses Zusammenwirken und Zusammenarbeit des Heiligen Geistes. Da kommt ein Nachrichtensprecher oder passiert dies und so weiter. Und plötzlich wird das Thema angesprochen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und dann sagt er, und von dem Moment war ich hellwach, bin nicht angesprochen gewesen. Da war ich nicht mehr wegen der Musik in der Kirche, jetzt war ich wegen der Predigt in der Kirche. Weil Gott mich harponiert hat. Gott mich angeredet hat. Der Heilige Geist ist es, was ich selber nicht schaffen. Ich will kommen, aber ich schaffe es nicht. Da sind so viele Hindernisse, so viele Vorurteile, da sind so viele Ärgernisse. Also wenn der in der Kirche ist, nein, da gehe ich nicht hin, verstehst du? Aber zuerst muss der Herr uns die ganzen Hindernisse und Ärgernisse aus dem Weg schaffen, damit wir den Weg zum Reich Gottes finden, in die Versammlung kommen. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Also wer Ohren hat zu hören, der mache die Ohren auf. So, der Heilige Geist ist es, was den Hunger wirkt. Und der Heilige Geist ist, was uns in die Dinge in Erinnerung bringt. Der Heilige Geist ist es, was uns plötzlich ja zu Jesus zieht. Du wirst gesund werden. Ja, irgendwann hat dir mal jemand so einen Spruch zugeworfen. Und jetzt nach 20, 25 Jahren, du bist todkrank. Aber du wirst gesund werden. Und das kannst du nicht mehr lassen, das geht dir nicht mehr aus dem Kopf, bis das Wunder passiert. So, der Heilige Geist ist es, der uns erinnert, wie den verlorenen Sohn, mein Papa, hat Brot die Fülle und ich muss diesen Schweinefraß und das darf ich nicht einmal zu mir nehmen. Das ist, der Heilige Geist erinnert, dass du plötzlich an dein Vaterhaus denkst und das total vergessen. Und der Heilige Geist ist, der so einen Stoß und Ruck gibt, so einen Anstoß zur Bekehrung. Und wir sollen aufhören zu sagen, ich habe sie bekehrt oder ich habe ihn bekehrt. Das ist immer ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn du bekehrst, werden sie auch wieder entkehrt. Werden sie wieder, fallen sie wieder ab. Aber der Herr muss sie bekehren. Der Herr muss es an dem Herzen arbeiten. Der Herr muss das neue Herz geben und den neuen gewissen Geist. Er schenkt die Sehnsucht und den Wunsch, dieses Heimweh, dieses Verlangen. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Dieses Verlangen nach Gott, diesen Hunger nach Gott. Wir können es nicht. Umkehr, deshalb ist für mich die Umkehr, diese Bekehrung, diese Buße ein Geschenk des Himmels, eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn der Geist mal nicht wirkt, wirkt er nicht. Dann kannst du machen, was du willst. Kannst predigen, den Mund franzig. Kannst schreiben, kannst predigen, kannst alles machen. Passiert nichts. Also, da bleiben die Leute auch nicht bei Jesus. Wenn der Geist Gottes uns nicht hält, wären wir schon alle verloren unter die Räder. Und würden nicht mehr auf den Weg des Herrn gehen. Was sagt der Herr Jesus? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Jesus ist jetzt natürlich nicht mehr bei uns, sondern der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nichts tun. Fortsetzung. Denn ich gehe zum Vater und es ist gut, dass ich komme, dass ich weggehe. Dann kommt der Tröster, der Beistand, der Fürbitter, der Fürsprecher für unser Leben. Ohne den Heiligen Geist können wir die Aufgaben, die auf uns zukommen, jetzt als neue Menschen, wiedergeborene Christen, können wir gar nicht bewältigen. Ja, wir, im Verstand können wir alles. Weißt du, mit dem Kopf, aber nicht mit den Händen und Füßen. Wir können diese Bedingungen Gottes nicht erfüllen, die Voraussetzungen, die Gebote des Herrn. Ich soll meine Feinde lieben. Ich liebe nur die, die mir sympathisch sind. Aber diese Lümmel da, nee. Weißt du, ohne den Heiligen Geist kann ich seine Worte nicht verstehen, seine Worte gar nicht ausleben, kann ich die Forderungen des Herrn nicht erfüllen. Seine Lehre, die kann ich gar nicht glauben. Das ist alles nur überspannt und übertrieben. Verstehst du? Ich kann diese geistlichen, göttlichen, biblischen Prinzipien und Verpflichtungen nicht erfüllen ohne den Heiligen Geist. Er gibt das Wollen und er schenkt das Vollbringen. Und es geschieht nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Prophet. Ohne den Heiligen Geist kann ich keine Verantwortung übernehmen und schon keine Verantwortung ausführen. Ja, ich bin begeistert. Viele Leute sind, oh, Halleluja, und dann, oh weh. Verstehst du, dann geben sie auf, rennen davon, das ist zu viel, zu hart, zu dreckig. Römer Kapitel 2, Vers 4. Erst die Gnade und die Güte Gottes verändert unser Charakter, hilft uns bei der Umkehr. Das ist unsere Chance. Heiliger Geist, hilf uns, hilf mir. Das ist so wichtig. Die Güte Gottes, die uns Jesus sandte, dass Jesus gekommen ist und dass Jesus zu uns herübergekommen ist, das ist Gnade Gottes. Er sandte Jesus. Und dass Jesus in diese Welt kam, ist auch ein Werk des Heiligen Geistes, ein verborgenes Wirken. Plötzlich, Maria, du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären. Und du wirst ihn Jesus nennen. Aber lieber Gott, ich weiß von keinem einzigen Mann. Ja, das ist kein Problem. Ja, der Josef, der alte Knacker da, den kannst du noch, der wird dir schon sich um dich kümmern, verstehst du? Weißt du, das sind die Geschichten. Ich weiß von keinem Mann. Aber wie soll es weitergehen? Und dann kommt noch so ein blödes Gesetz vom Kaiser Augustus, dass alle Welt sich schätzen soll, und zwar da, wo er, aus dem Haus, wo er stammt. Warum? Weißt du, der liebe Gott und der Heilige Geist macht die Politik, nicht die Menschen. Auch die Politik wird vom Heiligen Geist gemacht. Plötzlich dieses Gebot vom Kaiser Augustus, alle müssen in ihrer Heimatstadt sich schätzen lassen. Und die beiden kommen aus dem Haus Davids. Die müssen nach Bethlehem, in diesem Kaff. Versteht mich, was ich sagen will? Gott macht auch die Politik, lenkt die Menschen. Und dann kommen diese Weisen aus dem Morgenland, das ist eine andere Geschichte. Weißt du, es ist die Güte Gottes, dass Jesus gekommen ist und ein Werk des Heiligen Geistes, aber auch, dass Jesus dir und mir verkündigt wurde. Ich bin Gott so dankbar für Menschen, die mir Jesus gebracht haben. Gerade du brauchst Jesus. Verstehst du, gerade du? Die Leute haben Opfer gebracht, Haufen Geld ausgegeben, um mir die Nachricht rüberzubringen. Gerade du brauchst Jesus. Der war nicht der Einzige, aber gab so vieles. Wie kam Gott zu uns? Weißt du, und der Heilige Geist gibt uns Kraft, dass wir zu ihm kommen, zu Jesus kommen, dass wir Gott gehorchen. Plötzlich lese ich in der Bibel, mir hat kein Pastor gesagt, lass dich taufen. Aber ich lese und sie wurden getauft. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Aber ich dachte, um Himmels Willen, ich bin ja Heide. Versteht? Im Atheismus groß geworden. Ich weiß gar nicht von der Taufe und ich wusste gar nicht, was Taufe ist. Und dann schrieb ich an den Evangelisten, ich weiß noch wie heute, ich schrieb ihm, sagen Sie mal, in meiner Bibel lese ich, dass man sich taufen lassen sollte und in Ihrem, das Hart Ihrer, glaube ich, das ist ein Lebenswerk und das Lebensbuch, da steht es auch drin, dass Sie getauft worden sind, aber da steht nicht, wo Sie getauft worden sind. Muss ich dann nach Jerusalem fahren, im Jordan mich taufen lassen, wie geht das und so weiter. Nein, sagt er, nehmen Sie ein Telefonbuch und gucken Sie eine Gemeinde, die Taufe hat, aber ich kenne keine Gemeinde, die Taufe kennt, sagt, und dann schreibt er, suchen Sie bei Baptisten, freie evangelische Gemeinden und so, das hat er mir geschrieben. Und dann habe ich mein Telefonbuch genommen und dann habe ich die Baptistengemeinde gefunden. Und da bin ich getauft worden. Angerufen, ja, aber Sie müssen noch einen Bibelkurs machen und Sie müssen noch Taufunterricht haben. Und da war glücklicherweise, weißt du, der liebe Gott ist gut. Da war eine von Jans, die meine Evangelisation, da waren sie über 30 Täuflinge. Dann hat der Prediger gesagt, ach, auf einen kommt es nicht mehr drauf an, Sie werden mitgetauft. Und dann bin ich von Passau bis nach München gefahren, um getauft zu werden. Muss ich vorstellen. Verstehst du, bin ich getauft? Sie können getauft werden. Und dann wurde ich getauft. Und für mich war das so ergreifend. Natürlich habe ich mir alles Mögliche vorgestellt, was mit mir passiert nach der Taufe. Aber da ist nichts passiert. Verstehst du? Das ist das verborgene Wirken Gottes. Passiert das nicht? Ich bin nur pitschnass gewesen. Verstehst du? Du musst mir noch abtrocknen, kein Handtuch dabei gehabt. Man hat mir nicht gesagt, was man mitbringen muss. Ja, und war getauft. Und dann fahre ich nach Hause. Denke ich, oh Gott, ich, was ich alles vorgestellt habe, was ist das gewesen? Aber ich habe gemerkt mit mir, dass was passiert. Was, konnte ich nicht sagen. Aber ist was, es ist was passiert. Ja, und dann bin ich nach Jahren mit meinen Kindern dort in der Gemeinde gewesen, in der Baptistengemeinde, und sage, Papa, sage ich den Kindern, doch hier ist euer Papa beerdigt worden. Und ich höre noch was, als ich höre es noch. Ich war der letzte Täufling, dann hat der Pastor so diesen Fropf rausgezogen und dann fängt das Wasser so. Ich dachte, lieber Gott, jetzt gehen meine Sünden fort. Jetzt gehen meine Sünden weg. Und das geht mir, das höre ich heute noch. Dieses Gedröhne, dieses Gedonner, dieses, als wenn eine Lawine rollen würde, aus dem Berg untergehen würde. Und ich war so froh. Meine Sünden sind fort, ich bin getauft, bin gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Natürlich, es ist nicht ausschlaggebend, wie viel Wasser da ist. Weißt du, die Leute machen da so viel Tamtam mit Wasser, da muss fließendes Wasser sein, da muss so ein Wasser sein. Ist egal, Wasser bleibt Wasser, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Wasser ist das Wort Gottes. Die Taufe ist nur ein Schritt des Gehorsams. Ich werde nie vergessen, wir haben hier ein Mädchen bei uns in der Gemeinde in Berlin gehabt, Florence, sie ist als Kind, sie ist nicht ein 17-jähriges Mädchen, hat sich zum Herrn Jesus bekehrt durch einen Evangelisten. Und der Evangelist war okay, das wusste ich, dass dieser Evangelist okay ist, und zum Herrn geführt. Und sie wollte getauft werden, aber die kannte nur die evangelische Kirche. Und sie wurde dann in der evangelischen Kirche getauft. Und jetzt, wir haben auch Taufgottesdienst. Dann soll ich sie taufen oder nicht? Und es gab ein Gespräch, eine Diskussion. Soll ich das Mädchen, die mit 17 Jahren aufgrund ihres Glaubens sich taufen ließ, nur mit ein paar Tropfen Wasser, soll ich sie wieder taufen oder nicht? Und ich habe den inneren Frieden gehabt, habe gesagt, Florence, mach, was du willst. Es ist deine Sache. Aber für mich ist deine Taufe rechtsgültig. Denn wer da glaubt und getauft wird, nicht wer getauft wird und glaubt danach und sonst was, nein, diese Reihenfolge, die stimmt. Und sie hat Frieden gehabt. Wir waren dann in Israel mit ihr zusammen. Und wir haben in Jordan getauft. Sie sagte, nein, ich bin getauft und ich lasse mich nicht noch ein zweites Mal taufen. Weißt du, wenn du beim vollen Bewusstsein, mit dem reinen Herzen dich taufst, dann ist das Wasser nicht ausschlaggebend, wie viel Wasser da ist. Verstehst du? Da reicht schon ein Tropfen, ein Kübel oder ein Eimer oder was weiß ich. Das ist gar nicht mehr so wichtig. Das Herz ist wichtig. Ist das. Und die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Nur nebenbei. Und ich musste getauft werden. Und ich habe unbedingt. Und genau, ich habe die Bibel gelesen und habe gesagt, was da drin steht, brauche ich. Das ist für mich. Das ist das Handbuch Gottes für mein persönliches Leben. Der Glaube kommt aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und bevor du glauben kannst, musst du erst gepredigt werden. Musst du erst gelehrt werden. In meiner Bibel heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und das ist so wichtig, dass jemand uns das Wort Gottes predigt. Dass jemand Gott gehorcht. Denn nicht nur du musst glauben, sondern auch der, der predigt, muss glauben. Der prophezeit und so weiter. Der Prediger, weißt du, wenn der einfach da sagt, ich muss predigen, ich weiß nicht, warum ich die zweite Predigt jetzt heute halte. Verstehst du, der alte ist gelöscht worden, aber jetzt halte ich etwas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Die Predigt, das Wort Gottes. Er sendet den Heiligen Geist. Und das ist das unterschwellige, unbewusste Wirken des Heiligen Geistes in unserem Unterbewusstsein. Und alles braucht eine Sendung. Er sandte sein Wort zu uns. Wir brauchen einen Prediger, der jetzt nach Berlin kommt und predigt oder was weiß ich woher, auch immer, dass er gesandt ist. Ich muss heute hier auf dem Schlossplatz oder Marktplatz oder Leopoldplatz oder Kurt-Schumacher-Platz, ich muss predigen. Und ich kann es nicht lassen. Es ist nicht so selbstverständlich, dass es eine Gemeinde, dass es uns gibt, dass es Christen gibt. Wenn ich denke, angenommen, ich wäre nicht gekommen nach Berlin, viele, wenn nicht Tausende, wären nicht zum Glauben gekommen. Wenn ich dran denke, durch die ganzen Jahre mit Billy Smith und so weiter, wie viel Hundert, wie viel Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Aber stell dir vor, ich hätte sagen können, ach, ich bleibe im Süddeutschland, da pflanzen wir ein paar Bäume, bauen ein Häuschen und was weiß ich, leben gemütlich. Nein, aber man hat den Ruf Gottes gehört, man hat den Ruf Gottes vernommen, ist gekommen. Und dann weiß ich noch wie heute, ich habe keinen Platz gehabt, wo ich predige, aber vom Breitscheidsplatz haben wir Genehmigung für 3 Wochen geben lassen und dort haben wir angefangen, für Gott zu wirken. Und was dabei rauskommt, ist nicht mein Bier, es ist Gottes Sache. Verstehst du? Wir sehen Wachstum und Gedeihen, das gibt der Herr. Der Heilige Geist. Das ist dieses unterschwellige Wirken. Weißt du, wir streuen den Samen aus und dann kommen natürlich die Vögel, die picken was weg, da wird anderes zertreten, anderes geht auf und geht wieder ein. Und nur ein Viertel, und bei diesem Viertel ist nicht einmal gesagt, wie viel da aufgeht. Etwas 30%, etwas 60% und etwas, Gott sei Dank, Halleluja, 100%. Und ich bin froh, ich sehe in meiner Gemeinde, ich sehe hier, dass der Herr auch 100%ige Frucht aufgegangen hat. Und diese Frucht ist geblieben. Über die Jahre, Jahrzehnte, wenn ich so Leute angucke, 10 Jahre, 20 Jahre, ja, manche sind sogar, solange wir hier sind, auf dem Weg. Und wie sie zu uns kamen, ist manchmal sehr mysteriös. Alles so Führungen Gottes. Man sucht was und man fragt was und man will gar nicht hin. Und man muss doch dorthin. Und es bleibt einem nichts anderes übrig, als man dort ist. Plötzlich sitzt du drin und weißt gar nicht, was ist mit mir passiert. Wie bin ich da reingekommen? Und plötzlich bist du drin und bist ein Insider. Ja. Und arbeitest mit am Reich Gottes. Durch dich sind dann andere wieder zum Glauben gekommen. Du vermehrst dich, da kriegst Babys, geistliche Babys und die Gemeinde Jesu wächst. Andere gehen woanders und wirken dann woanders weiter. Aber das muss alles Gott führen und nicht Menschen manipulieren. Die Boten Gottes sind genauso wichtig wie die Botschaft selbst. Die Boten Gottes sind genauso wichtig wie die Botschaft selbst. Lies mal Römer 10. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Und wenn sie nicht gehen, was ist dann? Die Bekehrung eines Menschen ist mehr als nur eine Entscheidung, eine Sinnesänderung. Eine echte Bekehrung, die führt immer in die Nachfolge. Und das macht der Heilige Geist. Du kannst niemanden am Schopf nehmen und zwingen, jetzt musst du diese und diese Schritte tun. Plötzlich schließt du die Bibel und sagst, was ist mit mir? Da erlebst du etwas, passiert etwas und du sagst, ja und ich? Genau das Gleiche. Ich habe mal mich gefragt dann in der Gemeinde, wo ich dann war, wie finanziert ihr euch? Wer bezahlt die Miete bei euch? Und wie funktioniert das? Dann haben sie mir das Stichwort, wir geben den Zehnten. Ich habe noch nie sowas gehört, den Zehnte. Aber ich habe mal nachgefragt, was ist überhaupt der Zehnte? Wie funktioniert der Zehnte? Wie viel gibt man von dem Zehnten? Ach, dann habe ich Leute gefragt, ja, gibst du den Zehnten? Die haben gesagt, nein, das ist nicht biblisch und so weiter, was sie da alles mir so erzählt haben. Und dann haben sie argumentiert, bis ich selber entdeckt habe, dass es funktioniert. Dass ein Segen liegt, wenn du den Zehnten gibst. Verstehst du? Ist ein Geheimnis. Aber das kannst du nicht durch Diskussion und Debatten herausfinden. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, dieses Aha-Erlebnis. Du zahlst Lehrgeld. Und ich habe sehr viel Lehrgeld gezahlt, als ich lernte, Zehnten zu geben. Ich habe dem Zehnten immer gegeben und meistens so ein Kästchen oben auf dem Schrank gehabt. Damals hat man ja noch Lohntüten gehabt. Und immer zurückgelegt, immer den Zehnten. Weißt du, und dann habe ich bei meinem Motorrad, man braucht einen neuen Auspuff oder neue Reifen. Und dann nehme ich aus dieser zehnten Kasse, was ich jetzt den zehnten zurückgelegt habe, was ich gebe, Herr, am Monatsende, wenn ich wieder mein Geld kriege, gebe ich das zurück. Und weißt du, der Teufel hat mir den zehnten gefressen. Bis ich gelernt habe, gleich weg und nicht aufheben noch den Monat über. Weißt du, das soll beim Herrn den Zinsen tragen. Das ist ein Geheimnis, das muss man lernen. Und niemand, ich bekehre niemanden und sage, das musst du unbedingt. Aber wir lernen das. Die Wiedergeburt, das ist Herrschaftswechsel, ein zentrales Thema im Neuen Testament. Schon die natürliche Geburt ist ein Wunder. Oh, das ist so eine, etwas, was einen bewegt. Es beginnt mit zwei Menschen. Zwei Menschen, wie die zusammenkommen, ist egal jetzt, aber auf jeden Fall der Akt der Zeugung. Es ist auch egal, wie du mit dem Evangelium konfrontiert worden bist. Vielleicht hat man dich überredet, vergewaltigt, auf der Straße so ein Interview gefragt, möchten Sie das und das und das? Ja, das können Sie hier einen Stock höher. Ich weiß alles, aber wir haben so viel gearbeitet in den letzten 50 Jahren für den Herrn Jesus. Es bedarf Menschen. Ich werde nie vergessen, wir haben eine Schwester, liebe Schwester in Heilbronn, in Stuttgart gehabt, die hat missioniert, vor allem, sie war mal mit einem Türken verlobt oder verliebt. Und es hat mit dem nicht geklappt. Und dann hat sie, und das Ding ist auseinander, sie ist auch ledig geblieben bis zum Schluss. Und sie hat ein Herz für die Ausländer bekommen. Dann hat sie sogar sich Aktenordner angelegt und Traktate in verschiedene Sprachen. Und immer, du Grieche, du Italiener, du Türke. Und hat einfach so missioniert. Und da hat sie einen Jungen mal bei uns in der Gemeinde gebracht. Und der kam aus Kanada, ein Deutscher, Malergeselle. Der kam und der steht da vor der Tür und sagt, du sollst hochkommen. Ja, aber ich habe Hunger. Dann sagt er, du, ich kaufe dir eine rote Wurst. Aber zuerst gehst du mit mir in die Versammlung. Nach der Versammlung kriegst du die Bratwurst und Coca-Cola. Und so, weißt du, wie manche manchmal zum Glauben gekommen ist. Und der ist zum Glauben gekommen, hat eine Frau kennengelernt in der Gemeinde, hat dann ein Kind noch bekommen und so weiter. Und Gott hat sein Leben geführt und geleitet. Aber mit der roten Wurst fing das alles an. Merkwürdig. Gott hat manchmal komische Wege, wie er jemand findet. Aber ein Akt der Liebe, ein Akt der Zeugung ist da. Wiedergeboren ist genauso auch aus Gott. So wird man ein Kind Gottes. Die Predigt, die Verkündigung ist ein Akt der Zeugung. Manchmal so dieser grobe Prediger, dieser Holzfäller, verstehst du, der haut drauf und sagt, so spricht der Herr. Manchmal ist er auch ganz lieb. Liebe Kindlein und so weiter. Weißt du, Gott ist ganz verschieden. Manchmal bringt er exzellente Predigt. Aber wichtig ist, dass das Wort Gottes verkündigt wird, die Gerechtigkeit verkündigt wird, dass du erkennst, ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Ich passe hier gar nicht rein. Verstehst du? Auch das ist was, was mir Leute erzählt. Da kommen sie in Gottesdienst und sagen, also weißt du, da sind lauter Heilige unter euch. Ich bin der Einzige, ich fühle mich gar nicht wohl. Auch das erleben Menschen in der Gegenwart Gottes, wenn der Heilige Geist wirkt. Man fühlt, man ist verloren, man lebt falsch, man geht in die falsche Richtung, man ist böse und so weiter. Ich muss der Sünde absagen, also das ist, was der Herr will. Das ist ein alles Wirken des Heiligen Geistes, dieses Verborgene, diese unterschwellige Strömung. Nicht, das Wasser ist schön glatt, aber unten drin ist die Strömung. Und es muss gesagt werden. Es muss einem offenbart werden durch den Heiligen Geist. Die Augen müssen geöffnet werden. Was ich erlebe, auch in der Gemeinde schon, seitdem ich Gott diene, egal wo, in Stuttgart, Heilbronn oder Berlin, weißt du, der Teufel will verhindern, dass Menschen unter die Predigt kommen. Er setzt alles dran. Da ist das Wetter zu schlecht, da ist zu heiß, da ist zu kalt, zu glatt. Der Teufel, er will die Menschen auf seine Art aufklären. Weißt du, er will nicht, dass du verdammt wirst. Und wenn schon, dann ja, aber nicht hier, das machen wir anders. Der Heilige Geist klärt uns durch die Predigt auf. Der Heilige Geist zwingt uns nicht etwas auf. Er sagt, komm her, du, der du mühselig und beladen seid, ich will dich erquicken. Und durch die Predigt der Gemeinde lernst du die Bruderliebe, Geschwisterliebe, einander anzunehmen, so wie Christus dich angenommen hat. Dann lernst du die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist der Schlüssel, und das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ein Schlüssel der Gottesliebe und der Selbstliebe. Was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut's ihnen also. Was du willst, was Gott tut, tu es also. So, die Nächstenliebe ist die Voraussetzung für Die Selbstliebe und die Gottesliebe. Und dann fängst du an, dich zu entwickeln. Dann hörst du Predigten, Botschaften, Stück für Stück. Der Teufel, der bringt dich von Gott weg. Der will so einen Keil zwischen dir und Gott reinjagen. Und du hörst nicht mehr die Stimme des guten Hirten. Er will deine Ohren verstopfen. Und das Zeichen der Besessenheit ist, war damals zur Zeit Jesu, die Leute hörten nicht, die Leute sahen nichts mehr, waren blind und die Leute waren arm und nicht lahm. Und sie waren stumm. Die konnten nicht beten, die konnten nicht sprechen. Weißt du, weil das sind die Blockaden, was der Teufel unternimmt. So einfach geht man verloren. Man hört die Stimme nicht, Gottes nicht mehr, man sucht und irgendwo taucht man ab. Der Heilige Geist wirkt total anders. Der Teufel lässt dich faul und träge werden, verunsichert dich, du gerätst auf krumme Wege, stürzt dann ab. Ja, bitte hilf mir, wo sind die Leute, die mir helfen? Da niemand hilft mich, niemand versteht mir, niemand steht mir zur Seite, ich bin ganz allein. Aber du bist weggegangen. Du hast die Gemeinde nicht angenommen. Die Leute, die in der Gemeinde waren, die waren so komisch, so extrem, so fanatisch, so schwärmerisch. Ja, in aller Liebe, ich weiß. Du bist vom Teufel getrieben und gejagt. Du hast keinen Schutz und es ist so gefährlich. Für Frauen besonders, Männer natürlich auch, aber wir brauchen einen Schutz und die Gemeinde ist ein Schutz. Der Bruder, die Schwester ist ein Schutz. Weißt du, zu wem willst du gehen, wenn du verfolgt wirst? Wo willst du untertauchen? Petrus ging zur Zeit zu den Ihrigen, ja, die irgendwo sich in eine Hütte versammelt haben. Weißt du, du brauchst Schutz. Die Frau braucht Schutz. Weil der Teufel greift sie an und wir wundern uns manchmal, manche Leute mit der Schilddrüse große Probleme haben, aber der Teufel greift an. Schild, weißt du, das schützt und soll uns schützen, bewahren. Gewiss, der Herr ist mein Schild und mein Schirm, aber wir haben, in der Bibel gab es Zufluchtsstätten in Israel, Alt-Israel. Und wenn etwas passierte, schnell rennen in die Zufluchtsstätte. Dort bin ich geboren. Weißt du, der Teufel sorgt dafür, dass du die Stimme Gottes nicht mehr hörst und dein Leben zur Qual wird. Und die alten Zustände kommen wieder. Weißt du, wenn du nicht in der Gnade Gottes bleibst und in der Gnade Gottes wandelst, kommen die alten Zustände wieder. Und ich sage noch etwas, bitte halte dich fest, es wird 7-mal schlimmer wie vorher. Ohne Übertreibung. 7-mal schlimmer. Dann nimm noch ein paar andere Geister, die noch schlimmer sind wie er selbst. Und du verlierst die Kontrolle über dich. Und da kommt wieder das Fleisch und das Gefühl, diese gefühlslose Laien und vieles andere mehr. Gottesdienst, die Predigt, hält dich fit. Ich habe mal Fernkursus gemacht, mal für in eine Sache, was ich lernen wollte und so weiter, Fernkursus gemacht. Weißt du, die erste Lektion ist wunderbar beim Fernkurs. Und dann, wenn du keine Kontrolle hast, niemand dich anspornt, niemand Druck ausübt. Ich habe diesen Fernkurs abgebrochen, weil ich, ja, da war niemand. Dann ging ich dann zur Volkshochschule. Und da musste ich, dann hatte ich den Lehrer und da musste die Hausaufgaben machen und so weiter. Da hatte ich Druck. Wir brauchen Druck als Menschen. Wir sind faul und lässig und träge. Und der Heilige Geist bringt uns deshalb in die Gemeinschaft der Gläubigen, dass wir Druck haben. Von dem Pastor, von der Gemeinde, von den Geschwistern, von wem auch alles. So, Gott hält dich fit durch die Predigt, durch das Wort Gottes. Und die Predigt ist eine verborgene Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist, ich habe eines festgestellt, in meinem ganzen Leben waren wir dreimal in der Seelsorge. 4-mal vielleicht. Aber nicht mehr und nicht länger. So, ich war, warum? Aber das alles, was Gott an mir getan hat, wo er mich verändert hat, war die Predigt. Dann habe ich Radiopredigt gehört, Fernsehpredigten gehört. Weißt du, Kassettenpredigten, was glaubst du? Ja, manchen Evangelisten, ich kann bald besser ihre Predigten predigen wie sie selber. Weil ich das so verinnerlicht habe, gehört habe. Das hat mich so angesprochen, das hat mich so ergriffen. Ich dachte, du, guck mal, auch manchmal lang waren diese alten Predigten, weil so noch Tonbänder, wo man so Spulen gehabt hat. Oh, weißt du, aber das hat mir geholfen. Ich bin Gott so dankbar für diese Prediger. Wie sollen sie glauben ohne Prediger? Gewiss, da war auch viel Quatsch dabei und viel Unsinn. Aber weißt du, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Auch wenn du so hörst, nicht alles war Gold. Ach, ich will nicht alles gleich glorifizieren. Aber es ist wichtig für deine geistliche Entwicklung. Du musst wissen, wo es lang geht, bevor du losgehst. Und Ich denke an diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Weißt du, der Heiland geht neben ihnen, brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz. Und erst beim Brotbrechen, beim Abendmahl, gehen ihnen die Augen auf. Erst beim Brotbrechen, da wird plötzlich, das war doch Jesus. Aber da ging die ganze Zeit schon 3 Kilometer bestimmt, dass er mit ihnen mitgelaufen ist. Brotbrechen ist ein Teil des Gottesdienstes, das Abendmahl und so weiter, wo die Gegenwart Gottes präsent ist und erlebt wird. Und der Heilige Geist ist auch im Abendmahl und öffnet die Augen. Das ist mein Herr. Nicht nur im Gespräch, sondern beim Brotbrechen geschieht die Offenbarung. Beim Brotbrechen, wo was Simples. Und ich bin Gott so dankbar. So wie der Apostel Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen mit dem Abendmahl. Das ist nicht meine Erfindung. Obwohl die Christen schon lange Abendmahl feierten und hatten. Aber ich habe es vom Herrn empfangen. Das ist der Leib des Herrn. Und du musst herausfinden, wo du Glied am Leib des Herrn bist. So, der Heilige Geist wirkt Appetit auf Gott, auf mehr. Du verlangst mehr, mehr von dem Heiland. Da singen wir mehr von dem Heiland bis zuletzt. Noch mehr. In der Predigt wirst du ständig erneuert. Durch den Heiligen Geist. Titus Kapitel 3, Vers 5. Durch die Predigt wirst du lebensfähig. Du wirst geistlich geborgen, getragen. Das Wort Gottes ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Fußweg. Plötzlich kannst du reifen, wachsen, wirst mündig, erwachsen. Du gammelst nicht mehr so hin. Verstehst du, so viele Christen gammeln nur dahin. In Berlin könnte ich eine ganze Menge fromme Gammler dir zeigen. Verstehst du, die gammeln dahin. Der fromme Gammler, jetzt sind die Hippies und die Gammlers 50 Jahre alt. Verstehst du diese Blumenkinder von Kalifornien. Verstehst du, und diese Gammler und diese Hippies und so weiter, diese Blumenkinder gibt es schon immer und die leben immer nur das Schöne, das Süße, oh, und dann irgendwie so auf dem Trip sein, frommen Trip. Wiedergeburt ist ein Prozess. Das geht nicht auf einen Schlag, dass du plötzlich eine neue Schöpfung bist. Weißt du, die meisten Leute lesen da, was in Paulus an den Korinther schreibt, ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur. So steht es nicht in der Bibel, meine Lieben. Ein Neues ist im Werden. Jeden Tag, du wirst erneuert. Ein Neues ist im Werden. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Epheser Kapitel 4, Vers 30. Durch den Heiligen Geist wirst du in die Familie Gottes hineingeboren, in das Reich Gottes gestellt, durch den Heiligen Geist versiegelt. Niemand weiß es, dass du versiegelt bist. Du weißt es nur. Verstehst? Ich bin ein Augapfel des Herrn. Ich bin im Herrschaftsgebiet des Herrn. Das verborgene Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in dir, in mir, in uns. Durch das Wort Gottes. Und wenn du den Heiligen Geist kennenlernen möchtest, fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, zu beten. Fang an, die Predigt zu hören. Das ist so einfach. Du musst nicht kompliziert sein, um voll des Heiligen Geistes zu werden. Tu es nur diese einfachen Dinge. In der Predigt erfährst du den Zuspruch Gottes. Dass Gott dich tröstet, dass Gott dir beisteht. Durch die Predigt wirst du in eine rechtsverbindliche Lage versetzt. Du weißt plötzlich, ja, guck mal, das, was der hat, habe ich auch. Was bei dem passiert, passiert es bei mir auch. So wie der geführt wird, geht es bei mir auch. Weißt du, und der Herr hat dich erlöst. Und deshalb, du brauchst etwas Offizielles und die Predigt und die Gemeinde, der Gottesdienst ist was Offizielles, egal wo. Wenn ich mit meiner Familie irgendwo im Urlaub bin, ich gehe meistens in irgendeine Gemeinde, Freikirche meistens, und wenn ich keine Freikirche finde, dann gehe ich halt in die evangelische oder katholische Kirche um die Ecke. Und ich bin erstaunt. Weißt du, wenn du aufrichtig bist, wenn du zu Hause bist, sollst du in deine Gemeinde gehen. Aber wenn du im Urlaub bist, das darfst du ruhig mal schnuppern. Und ich bin mal St. Peter Ording, finde ich keine freie Gemeinde, habe im Telefonbuch geguckt, keine freie Gemeinde gefunden. Und dann gehe ich in die Landeskirche und dann gucke ich, wer heute predigt. Da ist sowieso Urlaubszeit auch gewesen. Da predigt ein Professor, Doktor aus Tübingen oder Göttingen. Ich habe gedacht, und ich kenne den, also von Büchern her. Ein moderner Theologe, der glaubt, dass Gott tot ist und alles mögliche. Und jetzt muss ich meine Kinder in vor so einem Prediger setzen. Du, und ich dachte, naja, Gott, ich höre nur nicht den Mann, der Mann interessiert mich nicht. Und Geschwister, es ist so wichtig, dich darf der Mann, die Frau, die Predigt nicht interessieren. Das ist Nebensache. Herr, rede, habe ich gesagt. Rede, dein Knecht hört. Und dann höre ich und dann steht er auf. Und dann bringt dieser Professor, Doktor, ein für mich persönlich ein Gottloser, würde ich sagen, aber Gott, ja, Buße getan dort in dieser Kirche. Der bringt eine Predigt, die mir durch Markt und Bein gegangen ist. Ich weiß, was er noch gepredigt hat. Ich predige das Wort vom Kreuz, das eine Torheit ist denen, die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Dann erzählt er, wie er manchmal gepredigt hat, haben die Hosen geschlottert. Verstehst du, dass er nichts Falsches sagt, habe ich, Mann, guck mal, was denke ich von diesem Prediger? Wir denken manchmal falsch von den Leuten, von den Evangelisten. Verstehst du, wir sollten uns gar nicht viel einbilden, dass wir besser sind, reiner sind, heiliger sind. Und es hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, danke Herr, dass ich diesen Prediger gehört habe, dass ich meine Meinung geändert habe. Das ist diese unterschwellige Leitung und Führung des Heiligen Geistes, dass du über bestimmte Menschen deine Meinung änderst. Das darfst du. Und das kannst du. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich diese modernen Theologen mal ein bisschen näher angucken. Und ich sage dir eines, Dorothea Sölle und viele andere dieser modernen Theologen, ich habe einiges in ihren Büchern gefunden, was wunderbar ist, aber das ist auch sehr viel Mist. Verstehst du? Deshalb, die Bibel sagt, lass zwei oder drei weissagen und die anderen sollen richten. Und ich muss prüfen, ist das was für mich oder nicht? Die Predigt, die du heute hörst, vielleicht musst du auch fragen, ist das was für mich oder nicht? Und wir müssen mal hier stehen lassen. Spurgeon wurde einmal gefragt, Pastor, was machst du mit diesen schwierigen Bibelstellen, die du nicht verstehst, war ein großer Prediger. Jahrzehnte da vor 10.000 Leuten jeden Sonntag gepredigt. Was machst du mit schwierigen Bibelstellen, die du nicht verstehst? Dann sagt der Bruder, kannst du mir sagen, was machst du mit den Fischgräten, wenn du Fisch isst? Dann sage ich, die lass sie liegen. Die lass sie liegen. Und genau das ist, was du tun solltest mit schwierigen Bibelstellen, mit Bibelstellen, die du nicht verstehst, für die du noch gar nicht reif bist. Vielleicht später machst du ein Fischbild daraus. Verstehst du? Aber jetzt lass es stehen. Ist es so wichtig, diese innere Heilsgewissheit. Und Gott redet durch eine törichte Predigt. Die kann auch super intelligent sein. Eine törichte Predigt. Das Wort. Das müssen wir wie einen Schwamm aufnehmen und aufsaugen. Und das ist nämlich, was unser Leben schafft. Was etwas behält, was etwas bewirkt. Der Heilige Geist macht die Hauptarbeit an den wiedergeborenen Christen. Es ist Herrschaftswechsel. Der Heilige Geist führt dich in die Heiligung. Was ist Heiligung ist, das ist sowieso für Leute, die aus der DDR kommen, aus dem Atheismus kommen oder aus der Welt kommen, chinesische Buchstaben. Heiligung ist, dass Gott zu seinem Recht kommt. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Der Heilige Geist macht diese Wiederherstellung, diese Erneuerung, dieses innere Umdenken in uns. Und da wird unser ganzes Leben neu ausgelotet. Manche kommen zum Herr Jesus, bekehren sich, bei mir ist jetzt alles in Ordnung. Von wegen. Bei der Bekehrung ist noch gar nichts in Ordnung. Du bist nur gezeugt, aber noch nicht erzeugt. Verstehst du, du bist noch gar nicht da. Richtig. Unser Auftrag ist, dass wir Gott wohlgefällig werden. Römer 8, Vers 15. Dass Gott uns beglaubigt und bestätigt. Dass Gott uns anerkennt, das ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Der Heilige Geist macht uns dann Zeugen Jesu. Erst Apostelgeschichte 1, Vers 8. Weißt du, das ist unsere Bestimmung, dass wir Zeugen Jesu sind. Einfach, das hat der Herr an mir getan. Das hat er zu mir gesagt. Das hat er bei mir zugelassen. Die Pfingstpredigt. Weißt du, die Pfingstpredigt ist etwas ganz Interessantes. Da lesen wir, da waren die 120 beieinander. Toll, 120. Und da wird etwas erwähnt, was die meisten überlesen, gar nicht beachten, vielleicht Katholiken. Und Maria war auch dabei. Denk drüber nach. Und Maria, nicht nur die 120, auch Maria war dabei. Warum? Maria war die Einzige, die Jesus ausgetragen hatte. Die anderen müssen noch Jesus austragen. Maria konnte erzählen, das war mein Sohn Jesus. Ein Schwert ging durch ihre Seele. Und Maria war auch dabei. Jesus hat noch ein paar andere Frauen dabei gehabt in seiner Gefolgschaft. Da war die Maria Magdalena, da war die andere Maria, da waren lauter Marias dabei. Aber nur die Maria, Mutter Jesu, war dabei. Das wird erwähnt. Warum nicht die anderen Frauen? Denkt drüber nach. Maria wird extra erwähnt. Das Leben als Christ beginnt zuerst einmal mit einer glaubensvollen Hinwendung an Jesus. Das ist Bekehrung. Und dann empfangen wir das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass wir Kinder Gottes sind, dass uns die Sünden vergeben sind, dass wir jetzt auf dem Weg sind. Jetzt fahren wir schon in die richtige Richtung, nicht nur ins Blaue. Und dann wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das gehört im Neuen Testament zu einem biblisch fundierten Leben. Weißt du, was nützt dir ein Auto ohne Benzin? Was nützt dir ein Auto? Du kriegst, als ich mein mal neues Auto gekauft habe, habe ich das Tank mal voll bekommen von der Werkstatt. Verstehst du? Aber dann musste ich wieder tanken. Und genau das ist, du hast das Fahrzeug, die Wiedergeburt, die Bekehrung, das neue Leben aus Gott. Jetzt musst du tanken. Werdet voll Heiligen Geistes. Sonst ist die ganze Bekehrung wertlos. Weißt du, es geht um unsere Berufung und Dienstfähigkeit für den Herrn. Sonst kommen wir nicht ans Ziel. Johannes sagt hier, als er Jesus ankündigt und sagt, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Das ist eine tolle Sache, Geist und Feuer. Wir singen auch einmal von Geistestaufe und Feuertaufe. Weißt du wirklich, was Feuertaufe ist? Ich warne dich. Mit Geist möchten wir alle erfüllt werden. Aber Geist und Feuer. Aber nicht nur Gericht. Ich will etwas sagen, was Gott mir gezeigt hat in den letzten Jahren, Monaten. Jahre würde ich eher sagen. Weißt du, bei jedem Geist getauft wirkt der Heilige Geist doppelt. Mit Geist und mit Feuer. Das ist zuerst mal Begeisterung. Feuer ist auch Begeisterung. Auch das gehört dazu. Aber das ist nicht das alles. Der Geisterfüllte ist für seine Welt Segen und Gericht. Der Gläubige ist als Segen und Gericht. An dir scheiden sich sogar die Geister. Ob du das verstehst oder nicht. Jesus kam nicht nur für die Erlösung, sondern er kam, um die Geister zu spalten. Wer echt und unecht ist, entweder werden sie gerettet oder sie werden gerichtet. Und viele Gotteskinder begreifen nicht, warum sie leiden müssen, Schmach erdulden müssen, warum sie krank sind, warum sie durch Tiefen gehen müssen. Du bist nur als Zeugnis für den Herrn. Auch was Gericht anbelangt. Je nachdem, wie die Menschen zu dir stehen, so wie sie zu Jesus. Jesus sagt, haben sie mich angenommen, werden sie auch euch annehmen. Haben sie mich akzeptiert, werden sie auch euch akzeptieren. Auch die wahren Gläubigen sind Segen und Gericht. Von Jesus heißt es, er wird ein Stein des Anstoßes sein, den einigen zum ewigen Leben und den anderen zu ewiger Verdammnis. Moses hatte Israel geführt, herausgeführt, befreit, aber er hat gleichzeitig auch die Plagen für Ägypter gebracht. Also wir müssen beide sehen, derselbe Moses, du bist in dieser Welt sein Zeuge, um Israel zu befreien und Gericht für die Ägypter zu bringen. Versteh, wenn du es verstehen kannst. Jeder wahre Gläubige ist mit Geist und Feuer getauft, nicht zum Strafe und nicht zum Gericht. Wir denken manchmal immer nur zum Gericht. An uns wird die Welt gerichtet. An uns. Wer dich aufnimmt, deiner Predigt zuhört, der nimmt Jesus auf. Wer dich nicht aufnimmt, wird von Gott gerichtet, verfehlt sein Ziel, verpasst den Zug und geht verloren. Guck, ich predige. Mir ist doch egal. Ich habe nichts davon, ob du mir zuhörst oder nicht, glaubst oder nicht. Verstehst? Aber wohl dir, wenn du Nutzen draus ziehst. Verstehst du? Irgendetwas abknüpfst und sagst, ja, das kann ich gebrauchen. Dann war ich ein Segen. Aber du hörst auch meine Predigten zum Gericht. Denn eines Tages werden wir vor Gott stehen, alle Menschen. Und dann wird der Herr fragen, hast du nicht den Pastor mal zugehört, was er gesagt hat? Hast du es nicht gehört? Hat er nicht dreimal gesagt? Oder viermal? Und immer wieder das Gleiche, das ging dir auf die Nerven? Manchmal gehen wir als Christen anderen Leuten auf die Nerven. Das hat was zu bedeuten. Weißt du, weil wir lieben die Menschen. Wir wollen, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb stehen wir an der Tür. Deshalb rufen wir ständig auch an. Wir sind Jesu Zeugen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Oder wenn ich dran denke, Die Geistestaufe, das ist ein Zeichen, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 16. Als im Haus des Cornelius der Heilige Geist fiel, dann sagt Petrus, das ist das Zeichen, dass die getauft werden. Das ist die Voraussetzung für die Taufe. Stell dir mal vor, wir würden es heute einführen. Die Voraussetzung für die Taufe ist die Taufe im Heiligen Geist. Denn das war für die Heiden. Wir sind ja auch alle Heiden, Germanen. Und Petrus schreibt, so ist es so wichtig, dass wir Zeichen sind, zeichenhaft sind. Und wenn die Menschen sehen, der Geist erfüllt, unterschwelliges Wirken des Heiligen Geistes verborgen, da was hindert es, dass ich taufen lasse? Da muss ich nicht lang Bibelschule und Bibelkurs machen und befragen. Und ich kenne Gemeinden, die schicken sogar Leute nach Hause und fragen deine Familie, lebt der auch wirklich als Christ? Puh, verstehst du? Manche Sekten machen das. Ich kenne sie, die gibt es auch in Berlin. Die kontrollieren, ist der echt, lebt er als Christ, wo geht er hin, was macht er? Die beobachten dich mal eine ganze Weile, schicken so einen Stasi-Mitarbeiter hinter dir her. Ja, ist alles gang und gäbe. In 1. Korinther Kapitel 12 bis 14, und das ist jetzt, was ich noch sagen wollte, entfaltet der Apostel Paulus den Gebrauch der Gaben im Zusammenleben in der Gemeinde. Da sollte man sehen, wie leben Christen, geisterfüllte Christen zusammen. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein gesundes Gemeindeleben. Dieses unterschwellige Wirken des Heiligen Geistes. Keine echte Liebe. Du kannst Keep Smilings spielen und Zähne zeigen und lieb aussehen. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Früchte, keine Werke des Geistes, keine gesunde geistliche Ordnung, keinen geistlichen Dienst. Und das ist so wichtig. Das ist, was der Heilige Geist wirkt. Also, du denkst nur, der Heilige Geist wirkt nur den Prediger. Putzen ist auch ein Dienst. Verstehst du? Müll wegtragen ist auch ein Dienst. Da gibt es so viele Dienste, was die Menschen gar nicht akzeptieren. Die denken, ja, das ist selbstverständlich. Genau das Selbstverständliche ist, was der Heilige Geist uns, wozu der Heilige Geist befähigt. Im Neuen Testament wird die empfangene Geistestaufe dahin führen, dass es sichtbare Zeichen sind, ausgerüstet zum Kraft, mit Kraft Gott zu dienen als Zeuge. Und es ist ein Prozess, ein dauerhafter Prozess, nicht nur Zungenrede und nicht nur Prophetie, sondern auch Lobpreis, dass du immer positiv bist, immer gut drauf bist. Der Heilige Geist führt den Gläubigen in eine tiefere Dimension, dass wir Jesus besser verstehen, begreifen. Erkenne die Wirkungen des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist wirkt. Und noch ganz schnell will ich noch ein paar Sachen weiterbringen. Bleibe ruhig und normal. Wenn der Heilige Geist wirkt, bleibst du ganz ruhig und normal. Du hast viel Zeit. Gottes Mühlen mal langsam, aber trefflich fein. Bleib ruhig. Versuche nichts mit allen Mitteln von Gott zu erzwingen. Du verkrampfst dich nur und vergewaltigst etwas und es wird nie mehr was Rechtes daraus rauskommen. Warte auf die Stunde Gottes. Und dazu macht der Heilige Geist dich fähig zu warten. Der Herr wird es geben. Der Herr wird es fügen. Vom Herrn wird es sein. Und der Herr wird grünes Licht geben. Dann gehe ich. Jesus sagte, nicht lange danach werdet ihr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also die mussten warten in Jerusalem, bis sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Bis Pfingsten erfüllt ist. Bis sie alle einmütig beieinander sind. Du, die müssen warten. Gott gibt uns den Heiligen Geist, wenn wir ihm gehorchen. Der Heilige Geist wirkt erst im gehorsamen Herzen. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Tue nichts aus dem Fleisch. Bleibe ganz ruhig. Tue nichts von dir. Wenn Gott es dir nicht gibt, ist noch nicht dran. Gott wird dir geben, wenn du reif dafür bist. Wenn sein Wohlgefallen auf deinem Leben ist. Jesus erfüllte alle Gerechtigkeit, als er dann sich taufen lässt. Johannes will nicht taufen. Also nein, ich taufe dich nicht, Herr Jesus. Dann sagt er doch. Und erst als er das erfüllte, alle Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, fiel der Heilige Geist. Jesus wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt pass auf. Die meisten Leute denken, wenn der Heilige Geist auf mein Leben kommt, dann tanze ich wie David, dann singe ich wie David, dann juble ich wie David, dann predige ich wie David. Weißt du, wo der Heilige Geist den Herrn Jesus hingeführt hat? In die Wüste. Bei den Schakalen. Und was weiß ich wo? Dass er versucht würde. Weißt du, wir werden in der Wüste, das ist dieses unterschwellige Wirken des Heiligen Geistes. Nicht der Teufel hat Jesus in die Wüste geführt. Lies aufmerksam durch. Sondern der Heilige Geist. der Heilige Geist, dass er versucht würde. Mit was denn? Wie wurde Jesus denn versucht? Ja, der Teufel wollte, dass er vom Wort Gottes weggebracht wird. Es steht geschrieben. Verstehst du, er kommt mit diesen komischen Wörtern. Er sollte etwas machen, halbe Wahrheiten erfüllen, nicht die ganze. Und all die Bibelstellen, wo der Teufel den Herrn Jesus versucht, sind immer nur Halbwahrheiten. Es stimmt. Du wirst zu den Steinen sprechen und sie werden Brot werden. Aber im Auftrag Gottes. Er sollte Gottes Wort übertreten, missachten, menschlich handeln, aus der Not, aus dem Bedürfnis heraus, es hungert ihn, was tun, aber ohne Auftrag Gottes. Das war die Versuchung. Und das ist dieses unterschwellige Wirken des Heiligen Geistes, dieses verborgene Wirken Gottes. Was machst du? Machst du, hilfst dem Heiligen Geist nach? Hilfst dem Kranken aus dem Rollstuhl raus? Oder was machst du? Wie verhältst du dich? Manchmal musst du so, manchmal musst du so machen und manchmal musst du genau das machen, was du gar nicht machen willst. So, die Sünde kam über das Hören und der Glaube kommt auch über das Hören, auf das Hören des Wortes Gottes. Gott tut nichts, es sei denn, dass er durch seine Propheten ankündigt. Amos Kapitel 3, Vers 7 und 8. Gott tut nichts. So, die ganzen Glaubenskrisen, die wir haben, liebe Geschwister, tut mir leid, dass ich das sagen muss, sind alles Hörkrisen. Höre richtig hin. Wer Ohren hat zu hören, vielleicht muss dir auch die Fliege auf der Nase sich hinsetzen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. In Nahum Kapitel 2, Vers 1, siehe auf den Bergen die Füße eines guten Botens, die da Frieden verkündigen. Feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde. Denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen. Er ist ganz ausgerottet, aber du musst hören. Land, 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 höre des Herrn Wort. Du brauchst nichts Besonderes. Du brauchst nicht eine besondere Predigt. Weißt du, da kommen Leute, hast du ein Wort für mich? Die ganze Bibel ist für dich. Die ganze Bibel. Dort sind die großen Wahrheiten des Lebens. Bei Gott musst du dich auch nicht verstellen. Komm so zu ihm. Er wirkt über Bitten und Verstehen. Das ist Gott. Das ist der Heilige Geist. Und ich erlebe es immer wieder. Leute kommen zu mir und sagen, du liest du die Gedanken. Manchmal predige ich und ist genau das, das haben sie miteinander auf der Straße unterhalten. Verstehst du? Ich lese keine Gedanken, interessiert mich gar nicht. Ich predige das, was in meinem Herzen gerade brennt. Weißt du, Gott kennt unsere Gedanken von Ferne. Weißt du, er kennt, was dein Problem ist, wo dir der Schuh drückt. Es ist gut, dass ich weggehe, sagt der Herr Jesus. Dann kommt der Tröster, der Heilige Geist, und der wird bei euch bleiben, ewiglich. Ich sage noch etwas, bitte schnall dich an jetzt. Jetzt wird es gefährlich. Viele Christen wollen eigentlich, oh Jesus, bleib hier. Ich bleib bei Jesus. Das ist verkehrt, Geschwister. Jetzt halte ich fest, halte ich fest. Jesus wollte gar nicht bei uns bleiben. Der ist weggegangen zum Vater. Verstehst du? Er ist nicht, will nicht bei uns bleiben. Er will den Tröster schicken, der viel besser ist wie er. Und der wird bei euch ewiglich bleiben. Und ihr werdet in meinem Namen bitten. Ihr werdet in meinem Namen das und das tun. Ihr werdet in meinem Namen. Und dann ist er gegenwärtig durch den Heiligen Geist in unserer Mitte. Aber eigentlich so bei Jesus bleiben. Dir eine Hütte, Moses eine Hütte, Elia eine Hütte. Nee. Der Heiland schickt den Heiligen Geist. Und Geschwister, das sind diese unterschwelligen, verborgenen Wirkungen Gottes. Dafür hat er den Heiligen Geist den Gläubigen gegeben, dass sie ihn empfangen und sie in diese Welt hinaustragen. Aber auch wieder vorsichtig, nicht vor die Säue werfen. Der Heilige Geist wirkt nur an Wiedergeborenen. An Menschen, die aus Gott geboren sind. Weißt du, und ich sage dir auch warum. An Jesus hat sich die Welt versündigt. Jesus hat keine Lust mehr, auf diese Welt zu kommen. Die haben ihn angespuckt, beleidigt, gekreuzigt, hingerichtet, verworfen. Aber der Heilige Geist hat das alles noch nicht erlebt. Der Heilige Geist ist es, was uns wiederherstellt, was uns heil macht, was uns Jesus verklärt. Jesus hat diese Wunden behalten. Muss ich vorstellen, wenn er im Himmel ist, dann hat er Wundenmale. Und er wird zeigen, die Wunden, in denen sie gestochen haben. Der hat 2000 Jahre noch leidet an seine Hände, an diese Nägelmale. Denkt drüber nach. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus. Der Heilige Geist macht uns Jesus groß. Der Heilige Geist arbeitet an uns persönlich, wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich die Predigt höre. Weißt du, der Heilige Geist, er hat das Logos gegeben und der Heilige Geist gibt das Rhema. Und wir brauchen beides, wir können das eine vom anderen nicht trennen. Du kannst nicht nur sagen, ich lese die Bibel. Das ist genauso wie mein Fernkurs. Verstehst du? Da ist kein Druck drauf. Kein Pep. Du brauchst das Rhema. Hast du es gelesen? Hast du es verstanden? Wir haben eine Aktion mal in Heilbronn gemacht, dass wir die Geschwister ermutigt haben, nicht nur am Telefon zu quatschen und zu quasseln und was weiß ich, zu kritisieren, zu nörgeln, den anderen die Würmer aus die Nase zu ziehen. Habe ich eine Aktion gestartet. Ruf in dieser, jeden Tag ruf irgendeinen Bruder, einen Bruder, eine Schwester an und frag, was hast du heute in der Bibel gelesen? Was ist dir groß geworden im Wort Gottes? Was hat der Herr dir aufgeschlossen? Weißt du, wenn du das alles anfängst, dann hast du so viel zu erzählen, zu berichten. Oder du bist eine lahme Ente. Du hast nichts erlebt. Und das hat die Leute so angespannt. Ich muss was erleben. Und der Glaube ist eine Erlebnisreligion, der biblische Glaube. Du erlebst was, du erfährst was, du erkennst was, dir wird was groß. So, der Heilige Geist wirkt auf verschiedene Art und Weise das prophetische Wort ganz schnell noch. Weißt du, in der Versammlung, im Leben der Gläubigen, durch die Dienste, durch die Ämter in der Gemeinde, das Wort Gottes geschah. Das Wort Gottes erging. So steht es in der Bibel. Das Wort Gottes kam über mir. Und jetzt lässt sie mich nicht mehr los. Bin ergriffen, angeschossen, harponiert. So, noch ganz schnell ein paar Gedanken. Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 2, Vers 18. Er betet, dass die Gemeinde, die Gläubigen zunehmen, Kraft erhalten, die Liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen, in Breite, Tiefe, Länge, Höhe und so weiter. Das alles übersteigt und das bringt der Heilige Geist in unser Leben. Das alles übersteigt und die ganze Fülle Gottes erkennen. Der Heilige Geist spricht in der Gemeinde, Apostelgeschichte 13, während sie den Gottesdienst feierten, sprach der Geist Gottes, sondert mir aus. Und da wurden zwei Brüder ausgesondert als Missionare. Wie wirkt der Heilige Geist? Weißt du, die haben schon viele Gottesdienste gefeiert, aber sowas war noch nie da. Plötzlich sprach der Heilige Geist, sondert mir aus. Gott wirkt durch die Gaben, durch die Hingabe und ganz verschieden sogar. 1. Korinther 12, Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Heiligen Geistes auf eine andere Weise und immer zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Der Heilige Geist ist zuerst mal persönlich für einen, wirkt persönlich an einem, aber das, was mit einem passiert, ist zum Nutzen der ganzen Gemeinde. So, dass die ganze Gemeinde davon profitiert, wenn Gott an dir wirkt, dann ist es für die ganze Gemeinde. Kolosser Kapitel 3, Vers 17. Und wie passiert das? Du musst das Wirken Gottes annehmen in deinem Bruder, in deiner Schwester. Du musst es akzeptieren. Es ist vom Herrn. Ob du es verstehst oder nicht. Wenn jemand vor dem Herrn steht, den Herrn gesucht hat, da heißt all euer Tun, euer Reden, so wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott dem Vater für alles danken. Ein Zeichen, dass du für alles danken kannst. Also diese positive Einstellung. Sie lobten und priesen Gott. Du kannst danken für das, was du bist, was du kannst, was du darfst. Das ist das eine. Und was Gott alles in dem anderen getan hat. Mensch, kannst dich fassen. Danke Gott für die Dienste in deinem Leben. Danke für die Dienste der Gemeinde an deinem Leben. Was glaubst du, wie viele Tanten und Onkels für euch gebetet und vor Gott getreten ist, oh Gott, schenk Erweckung, hilf, dass die Menschen in Berlin aufwachen, öffne ihnen die Augen. Was glaubst du, du weißt es gar nicht, wie viele Leute für dich gebetet haben. Danke. Und ich spreche hier von den verborgenen Wirkungen des Heiligen Geistes. Danke Gott für Menschen, die dir die Arbeit erledigt haben, die für dich was getan haben und was tun, die irgendwo dir helfen, die den Müll entsorgen oder sich für dich aufopfern. Weißt du, wir könnten diese Arbeit gar nicht tun, wenn nicht Menschen irgendwo spenden, Opfer uns geben würden. Dann könnten wir die Miete nicht bezahlen. Aber sie tun das, weil Gott es ihnen gezeigt hat. So, und fang an, Gott zu danken für die Menschen, die dich beschützen, die dir zuhören, die nach dir fragen, die dich anrufen. Danke Gott dafür, dass Menschen sich für dich Zeit nehmen, dass sie dich abholen oder was weiß ich, nach Hause fahren. Oder die dir die Wahrheit sagen. Und das ist so unpopulär. Das ist das Unpopulärste, was es gibt, jemand die Wahrheit zu sagen. Dann hast du ihn gesehen. So. Danke Gott, dass die Menschen dich ertragen. Verstehst du? Dich ertragen. Dass sie für dich so viel erledigen. Verstehst du? Den Umzug, die Ummeldung und so vieles andere mehr. Das sind alles nur belanglose Dinge, aber die sind so wichtig. Fang an, Gott zu danken, dass die Menschen so geduldig sind mit dir, mit mir, mit uns. Danke Gott für die Menschen, die dir den Rücken frei halten. Danke Gott, die deine Arbeit abnehmen. Und ich danke Gott, dass hier geputzt wird, dass hier das gemacht wird und dass hier das gemacht wird. Danke Gott für deine Familie. Auch wenn sie blöd sind und dumm und aufsässig und ärgerlich sind und gottlos sind und heidnisch sind. Fang an, Gott zu danken für deine Familie, denn du hast nur eine Familie. Und im Himmel wirst du mit deiner Familie zusammen sein müssen. Ich warne dich. An einem Tisch werde ich sitzen. Verstehst du? Und jetzt, wenn du die Familie jetzt nicht annimmst, nicht akzeptierst, denn du und dein ganzes Haus, ihr sollt selig werden, danke in allem, was dir von Gott begegnet, was Gott in dir wirkt, danke für die kleinen Dinge. Weißt du, und das öffnet den Himmel, die kleinen Dinge. Das verstärkt der Heilige Geist und so weiter. Danke, dass er an dir wirkt, dass er dich mit Gott verbindet und immer wieder zu dir auf die Nerven geht. Bet mir, mein Kind, bet mir, sing mir, lobe mir, danke mir. Der Heilige Geist wirkt, indem er uns jemand auf deinem Herzen legt als Last. Weißt du, der Herr legt jemand auf unser Herz als Last zu beten, aber er hilft uns auch tragen. Aber danke Gott für diese Lasten. Oh Gott, kannst du nicht jemand anders beauftragen? Ich denke nur an Nehemia. Nehemia 2, Vers 12. Weißt du, er hat gehört, Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Und keiner kümmert sich um Jerusalem. Und er hat niemand was gesagt, du musst niemand was sagen. Und das ist dieses verborgene Wirken des Heiligen Geistes. Der Herr legt dir aufs Herz eine Last. Und nur für dich, und das geht für niemand anders. Und du kannst manche Seele retten, wenn du diese Last aufgreifst und trägst. Ich bin Gott so dankbar, ich wäre heute vielleicht gar nicht mehr hier. Ein Ehepaar in Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer von hier weg, in der Karibik, kriegen eine Bürde, betet für Heidi, Marie und Johannes. Und die beten von dann bis dann und fasten sogar noch die Kerle. Und dann schreiben sie, was mit uns vielleicht los ist, ist vielleicht ein Problem. Weißt du, du weißt nicht, was 15.000 Kilometer weg passiert, aber der Heilige Geist weiß es. Und vielleicht zeigt dir jemand, der nach Kanada, Alaska oder nach Südafrika ausgewandert ist oder nach Israel oder wo auch immer, fang an zu beten. Vielleicht ist diese Person in Not. Gott legt uns eine Last auf. Ich wollte sehen, hat niemand was gesagt. Wenn du Leuten was erzählst, ist das Wirken des Heiligen Geistes vorbei. Es ist genauso, als wenn du die Rose aufmachen würdest, die Knospe, die wird nie mehr aufgehen. Deshalb, es geht niemand was an. Wenn Gott, das Geist, dir was zeigt, dann ist es für dich. So, der Heilige Geist arbeitet. Ich muss noch schnell weitermachen. Ich will auf jeden Fall das Ding durchbringen. Schon allein, ich habe 8 Stunden am Internet gearbeitet, bis ich das überhaupt wieder zusammengekriegt habe. So, ich will weitergeben. 8 Stunden Arbeit. So, als Paulus nach Athen kam, da fiel er den ganzen Götzendienst. Wie leitet uns der Heilige Geist? Weißt du, und es ärgerte mich und es ergrimmte mich, heißt es dann in Apostelgeschichte 17. Und zwar, ich war empört und erschüttert. Ihr Griechen, ihr seid Götzendiener. Aber ich muss euch eines sagen. Ich habe in eurer Stadt einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Und von dem will ich erzählen. Leitung des Heiligen Geistes. Du findest irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Vielleicht ist blöde Wetter jetzt. Blitzeinschlag. Ja. Der Heilige Geist wird manchmal ganz anders, dass du nicht mal weißt, wo dein Kopf steht. Oder diese Wahrsagerin da in Philippi geht einem so auf die Nerven. Das sind die Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Kommt in die Versammlung, in der Arena, im Olympiastadion. Das sind Männer des lebendigen Gottes. Irgendwo geht mir der Gaul durch und sagt der Paulus, hör mal Weib, ich brauche deine Reklame nicht. Weißt du, ich weiß, wer ich bin, dass ich ein Mann Gottes bin. Ich brauche deine Reklame nicht. Weißt du, du brauchst deine, die Reklame von Wahrsager, von Esoteriker, von Spiritisten, was weiß ich, von welchen Gauklern. Du brauchst diese Bestätigung. Du weißt, wer und was du bist. Kind Gottes. Halleluja. Teufel, raus mit dir. So. Oder, und jetzt komme ich noch zu ein paar Punkten, die mir so groß geworden sind. Die Arbeit läuft nicht mehr so. Die Türen sind geschlossen. Auch ein Zeichen. Wie arbeitet der Heilige Geist? Die Türen sind geschlossen. Oder die Türen sind offen, wie in Korinth. Oder die Türen, ja, das sind Schwierigkeiten wie in Ephesus. Aber ich muss in Ephesus auch bleiben. Ich muss noch mit ein paar Leuten abrechnen. Verstehst du? Gott wirkt auf mannigfaltige Art und Weise. Und jetzt heißt es, find raus, wie arbeitet Gott? Wie arbeitet? Manchmal wirkt Gott, dass er Stürme schickt. Dass ja, das, damit Gott dich wieder auf den Punkt bringt, wo du weggelaufen bist, wie Jona. Also bei Jona war, da kommt er gerade, habt ihr noch einen Platz frei für mich? Und der Teufel ist ein Türsteher. Ja, wir haben noch einen Platz, einen guten Platz, noch eine Kajüte, jemand ist abgesprungen. Der Weg nach Tarsis ist frei. Die Leute nahmen, in der Bibel heißt es, die Leute nahmen bereitwillig Jona mit. Also das muss doch vom Herrn sein, ihr Lieben. So. Aber auch nicht jede verschlossene Tür ist vom Teufel. Nicht jede Schwierigkeit. So, wahre Geistesleitung, geistesgeleitete Menschen, geistgeleitete Christen sind Realisten. Die sind Realisten. Geistgeleitete Menschen sind locker und vernünftig. Halleluja, die leben. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und wenn nichts ist, das ist auch egal. Kaum ein Satz. Weißt du, das bringt die Gemeinde manchmal durcheinander. Gott möge vergeben, dass ich so rede. Also da kommen die Leute und sagen, der Herr, der Heilige Geist hat es mir gesagt. Ja. Und was willst du sagen, wenn jemand sagt, der Heilige Geist hat es mir gesagt? Ich kann nichts dagegen sagen. Ich kann sagen, gut, ich werde es prüfen, nachdenken. Weißt du, aber wenn es um den Heiligen Geist geht, müssen wir den Heiligen Geist genauso hineinnehmen in alle Bereiche des Lebens. Hat das wirklich gesagt? Dann müssen wir prüfen. Und die Bibel sagt uns, wie wir die Geister prüfen sollen, ob das der Heilige Geist war. Zuerst mal weißt du selbst, und wenn der Heilige Geist dir gesagt hat, dann gehst du damit nicht hausieren. Es hat dir gesagt, und du achtest auf die Führung des Heiligen Geistes, auf den Wind, wo kommt der her, wo geht er hin? Der Heilige Geist wird niemals dir etwas sagen oder tun, das im Widerspruch zur Bibel ist, im Widerspruch zur Gemeinde Jesu ist, im Widerspruch zu deiner Gesundheit ist. Ich weiß, weißt du, ich habe die Charismatik und Pfingster kennengelernt. Sind doofe Leute zum großen Teil. Da sagt jemand und sagt, Bruder, mal tu das. Ich habe Verschläge gekriegt von dem Mann. Dann kommt er zu mir und sagt, der Herr hat mir gesagt, ich muss nach Köln fahren. Und ich sage dir nicht, was ich tun soll. Einfach was ganz Gewaltiges. Weißt du, was der Herr dem gesagt hat? Fahr auf die Platte der Kölner Dom und zieh dich nackt aus. So was sagt Gott nie und nimmer. Ein anderer dummer Fall, eine alte Frau, Bruder, das glaubst du an Wunder? Ich sage, ja, freilich, ich glaube an Wunder, das ist für mich kein Problem. Ich brauche es vielleicht im Augenblick keins, aber ich glaube an Wunder. Und pass auf, was Gott mir für einen Auftrag gegeben hat. Ich soll in Cannstatt über die Neckar, nicht über Neckarbrücke, über den Neckar gehen. Und diese dumme Frau hätte lieber schwimmen lernen sollen vorher. Den ersten Schritt, wo sie macht am Ufer, schreibt noch so Zettelchen, verteilt überall die Leute und klebt hin, ihr werdet ein Wunder heute erleben. Was ist passiert? Die größte Blamage ihres Lebens. Weißt du, du musst aufpassen, wenn jemand sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, es muss immer mit der Vernunft übereinstimmen, mit dem gesunden Menschenverstand, mit der inneren Stimme, mit der Liebe zu anderen Menschen. Der Heilige Geist ist immer ein friedvoller Geist, ein sanftmütiger Geist, ein demütiger Geist. Und der Heilige Geist wird niemals biblische Grundsätze übertreten. Es wird immer normal bleiben. Es wird immer sachlich bleiben. Es wird logisch sein, es wird Logik sein, es wird der Vernunft, der, weißt du, auch unser Verstand ist von Gott gegeben. Unser Verstand ist nicht vom Teufel. Auch wenn er verdorben ist. Wenn du bekehrt bist, ist dein Verstand geheiligt, ist dein Temperament geheiligt, ist dein Charakter geheiligt. So, er wird niemals jemanden verletzen, auch dich selber nicht, dass du dich verstümmelst. Ich muss vom Dach runterspringen. Genau das wollte der Teufel von Jesus. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist ermutigt immer jeden. Der Heilige Geist ermutigt zur Treue, zum Dienst, zur Beständigkeit, zur Bewährung. Das ist, was der Heilige Geist tut. Das sind diese unterschwelligen, verborgenen Wirkungen des Heiligen Geistes. Wenn wir spüren, dass der Heilige Geist uns in irgendwie etwas sagen will, dann sagt er zu unserem Innern zuerst. Und wenn der Teufel kommt, der gibt dir eine Faustregel. Wenn der Teufel dir was sagt, das ist ganz groß, gewaltig, großartig. Wenn der Herr dir was sagt, ist so kleines Lichtlein, eine faustgroße Wolke. Verstehst du? Und die wird immer größer und größer und größer. Und dann sagst du, wehe mir, wenn ich das nicht tue, ich vergehe. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Der Wind weht, wohin er will. Der Wind will und so weiter. Und der Prophet, ja, der Weis sagt, ich muss nicht aufpassen, was ich sage. Entschuldigung, das ist aber so. Der, wo es hört, muss aufpassen. Der, wo es aufnimmt, der muss aufpassen und prüfen, ist es so. Und dazu braucht man reife Menschen. Ich sage euch eines, ich bin ehrlich, weißt du, ich komme manchmal auch nicht reif vor zu prüfen, obwohl ich schon 50 Jahre predige, Bibelstudium habe, den Heiligen Geist habe und so vieles andere mehr, was mich reif machen könnte und Erfahrung habe und so weiter und so viel Lehrgeld bezahlt habe. Weißt du, manchmal stehe ich da und sage, Herr, ich weiß es nicht, ich werde es nicht richten. Ich habe diese Tage was gehabt, wo jemand da gerichtet hat und gesagt, ich halte meinen Mund lieber. Ich bleibe lieber still, es geht mir nichts an. Die Sache ist Gottes und nicht meine. Und so weiter. Und ich kann es nicht beurteilen, ob es richtig oder falsch ist. So, ich lasse Gott. Zuletzt die Bibelstelle, Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Das weiß allein nur Gott, meine Lieben. Ich weiß nur allein der Herr. Und so ist bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der aus dem Geist geboren ist. Und morgen machen wir weiter. Halleluja. Vater, ich danke dir und preise dich, dass du den Heiligen Geist gegeben hast und dass der Heilige Geist ein verborgener Geist ist, ein unsichtbarer Geist ist, ein unspürbarer Geist ist, so wie der Wind. Den Wind, ich weiß nicht, wie der zusammengesetzt ist, aber der bewegt die Elemente. Herr, und du bewegst auch unser hartes Element, du bewegst unser Herz und du gibst uns die richtigen Gedanken im richtigen Augenblick, die richtigen Worte zu den richtigen Menschen in der richtigen Situation. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich mich auf den Heiligen Geist verlassen kann. Ich kann mich nicht auf meinen Verstand verlassen, ich kann mich auf Leute verlassen, aber ich kann auf die Bibel und ich kann auf deinen Geist mich verlassen. Halleluja. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Amen.